Grüezi und herzlich willkommen zur Schweizer Stunde beim Kontrafunk. Ich bin Corinna Ziegerli. Schön, dass Sie dabei sind. Die Schweiz verändert sich spürbar. Das Bevölkerungswachstum und die anhaltende Zuwanderung bringen neue religiöse Prägungen ins Land, darunter eine wachsende muslimische Bevölkerung. Wie verändert diese Entwicklung Gemeinden und das christliche Selbstverständnis? Darüber spricht der evangelisch reformierte Pfarrer Peter Ruch, der zu biblischen, theologischen und gesellschaftlichen Fragen publiziert. Er spricht über seine Beobachtungen und seine Einschätzung der aktuellen Entwicklung. Künstliche Intelligenz wird für Medienhäuser zunehmend zum Arbeitsinstrument beim Recherchieren, Formulieren, Übersetzen oder bei der Bearbeitung von Bild und Ton. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit beim Publikum. Wie viel Mensch steckt noch in einem Beitrag und wo beginnt der Einfluss der Maschine? Nun hat die Schweizer Medienbranche einen KI-Kodex vorgelegt. Er soll Orientierung geben und Vertrauen schaffen. Doch ist das wirklich alles? Nein, sagt der IT-Sicherheitsexperte Volker Birk. Das Dokument enthält Sätze mit Sprengkraft, die nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Zwischen Alpenbundeshaus und Alltag. Jetzt beginnt eine Stunde Schweiz. Willkommen zur Sendung. Schweiz wächst rasant und vermehrt auch durch Einwanderer kulturfremder Länder, vor allem muslimischen Glaubens. Was bedeutet das für die christliche Schweiz? Inwiefern kann das eine christliche Glaubensgemeinschaft verändern? Darüber spreche ich jetzt mit Peter Ruch. Er ist evangelisch reformierter Pfarrer im Ruhestand und Publizist. Viele Jahre war er als Gemeindepfarrer in der Schweiz tätig, zuletzt in Küsnacht am Rigi. Heute schreibt er für verschiedene Publikationen über biblische, theologische und gesellschaftliche Fragen. Wir sprechen darüber, welche Entwicklung er beobachtet und wie er die Situation einschätzt. Ich grüße Sie, Herr Ruch.
Grüß Gott, Frau Ziegerli. Vielen Dank, dass ich ein bisschen mitwirken darf bei Kontrafunk.
Ja, sehr gern geschehen, Herr Ruch. Was bedeutet die Einwanderung von Menschen mit muslimischem Glauben in einer größeren Anzahl aus religiöser Sicht für die Schweiz und das Christentum? Welche Auswirkungen kann das haben?
Die Schweiz ist ja seit Jahrhunderten christlich bzw. kirchlich geprägt. Seit der Reformation gibt es auch das Zusammenleben der beiden Konfessionen, die ja einst zerstritten waren und sich bekriegten und die dann lernten, miteinander in Frieden zu leben. Das war ein langsamer Prozess, der erfolgreich verlief, auch wenn es zwischendurch Spannungen gab. Und die Einwanderung von zahlreichen Muslimen aus völlig anderen Kulturen, das ist eine Frage des Maßes. Es gab immer eine kleine Anzahl Menschen in der Schweiz, die anderen Religionen angehörten. Aber der Islam hat ja auch einen dezidiert politischen Anspruch, zumindest teilweise. Und das könnte zu Spannungen führen. Ich bin nicht dagegen grundsätzlich, keineswegs, aber es ist eine Frage des Maßes.
Ja, wir werden über diese Details sprechen. Nun kommen aber immer mehr Menschen aus muslimischen Ländern zu uns. Sie haben es bereits angesprochen, da gibt es Diskussionen, zum Teil auch Streitpunkte. Ganz generell, verändert das unser Land?
Ich glaube schon, dass es unser Land verändert. Weil zum Beispiel auch in den Schulen war es lange Zeit üblich, gewisse christliche Feiertage, vor allem Weihnachten und Ostern, aber vor allem Weihnachten, auch in schulischen Veranstaltungen zu begehen, zum Beispiel Krippenspiele und so. Und das ist nun schwierig. Auch die Verpflegung der Schüler muss Rücksicht nehmen. Das war bisher nicht der Fall und ich glaube, das wird unsere Kultur verändern. Und es gibt auch eine Minderzahl von eingewanderten Muslimen, welche einen entsprechenden Anspruch stellen.
Sie sprechen das an, islamkritische Kreise sehen in der Schweiz Unterwanderungstendenzen durch Muslime. Ein aktuelles Beispiel ist, wenn eine riesige Moschee in einer Stadt wie St. Gallen entstehen soll. Haben Sie diesen Eindruck auch?
Unterwanderungstendenzen würde ich keineswegs allen eingewanderten Muslimen unterstellen. Aber es gibt eine Minderheit von Muslimen, die das wollen. Es gibt auch diesen Anspruch. Man sieht das auch in anderen Zusammenhängen. Also zum Beispiel, was einmal ein muslimisches Land war, darf man nicht aufgeben für den Islam und man soll den Islam möglichst zu einer weltweiten Religion ausdehnen. Aber die Menschen mit einer solchen Einstellung und mit einem solchen Anspruch, das ist eine, wie ich vermute, eine kleine Minderheit der Einwanderer. Aber es gab auch immer wieder Beispiele, dass integrierte Einwanderer vielleicht etwas entwurzelt waren und dann anfällig auf solche Ideologien. Das würde ich nicht ausschließen, aber großflächig glaube ich nicht, dass man davon ausgehen kann, dass sie uns unterwandern wollen.
Nun haben Sie es vorhin angesprochen. Muslime wollen ihre religiösen Glaubenssätze durchsetzen, zum Beispiel, wie Sie sagten, in der Schule, Stichwort Schwimmunterricht für Mädchen, Kopftuch tragen, aber auch die spezielle Bekleidung von Frauen in öffentlichen Badeanstalten, die Ernährung, wie Sie sagten, in Schulkantinen, die Umgestaltung von Friedhöfen. Es gibt zahlreiche Beispiele. Und in der Schweiz wehrt man sich zunehmend dagegen. Entsteht hier eine Art ein Glaubenskrieg?
Ob das in einen Glaubenskrieg führt, das weiß ich nicht. Ich wage es nicht zu prognostizieren. Aber es ist natürlich klar, dass die Schweiz sich sehr stark säkularisiert hat und viele Strukturen, vor allem die staatlichen Strukturen, auch die Schulen sind inzwischen stark säkularisiert. Auch die Friedhöfe, übrigens die Friedhöfe wurden seinerzeit vom Staat sozusagen den Kirchen weggenommen. Ich habe noch einen konfessionellen Friedhof erlebt an meiner ersten Pfarrstelle mit konfessionellen Abteilungen. Und das ist heute alles vorbei und deswegen ist es meines Erachtens auch nicht möglich, muslimische Friedhoffelder zuzugestehen. Was möglich ist, sind private Friedhöfe. Das gibt es auch für die Juden. Sie haben private Friedhöfe, wo sie nach ihrem korrekten Kult bestatten. Aber dann ist es natürlich auch klar, dass sie das selber bezahlen müssen. Öffentliche Friedhöfe haben meines Erachtens keinen Platz und keine Möglichkeit für muslimische Grabfelder.
Nun kennen wir diese Bilder in der Schweiz ja nicht, aber wir sehen sie aus anderen europäischen Ländern. In der Schweiz, um hier auch einen Rahmen zu machen, hat die Bevölkerung in einer Volksabstimmung beschlossen, dass keine Minarette gebaut werden dürfen. Nun sehen wir zum Beispiel aus England oder auch aus Deutschland Bilder von tausenden Muslimen, die auf der Straße beten. Soll das so sein? Ist das eine natürliche Entwicklung?
Ich habe das Gefühl, dabei handelt es sich um Demonstrationen. Also die Muslime, die auf der Straße demonstrativ beten in großer Zahl, die wollen sich zur Schau stellen, sie wollen ihre Religion zur Schau stellen. Es ist natürlich eine Gebetspraxis, die uns ganz fern liegt. In der Bergpredigt sagt Jesus, wenn du betest, dann musst du das nicht zeigen, sondern gehst in dein Kämmerlein, machst die Tür zu und betest zu deinem Gott. Und ich glaube, das ist nicht die einzige Möglichkeit zu beten. Wir beten ja auch in den Gottesdiensten, manchmal auch in Freiluftgottesdiensten, selbstverständlich oder auch bei anderen Gelegenheiten, zum Beispiel am 1. August. Aber dass man mehrmals täglich im öffentlichen Raum betet, das ist meines Erachtens nicht statthaft und das sollte man auch nicht dulden. Ich weiß, dass in Frankreich das zum Teil sehr auch den Verkehr behindert. Das ist zwar nicht das Hauptargument. Das Hauptargument ist aber der ideologische Anspruch, der dahinter steckt.
Es gab ja auch eine Zeit lang Informationsstände, die aufgebaut wurden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man es ausspricht, Lies oder Lies, wo der Koran halt eben, ich sag mal, näher gebracht werden sollte hier in Mitteleuropa. Ist das auch eine Art Missionierung? Sehen Sie so etwas, muslimischer Glaubensgemeinschaften unter Christen?
Das nehme ich an, dass es das gibt. Das würde ich nicht verhindern wollen. Also Stände mit Bibeln von Freikirchen oder auch von, was wir Sekten nennen, das gibt es ja auch, immer wieder da und dort. Also das würde ich nicht verhindern wollen als liberaler Staatsbürger. Beim Islam kommt einfach hinzu, wie ich eingangs erwähnte, dass er einen politischen Anspruch stellt. Also Mohammed war ja nicht nur Religionsstifter, er war auch Politiker und Feldherr und das wirkt nach. Aber es gibt natürlich ausgeprägte islamische Kulturen, die nicht so sehr davon geprägt sind. Ich vermute aber, dass dieser Anspruch zunimmt. Denn der Islam war ja in einem Clinch mit der modernen Zeit, mit der modernen Technik und es gibt Strömungen im Islam, welche eigentlich zu den einfachen Lebensformen Mohammeds, wenn nicht zurückkehren wollen, so diese doch idealisieren. Also sie haben eine Frontstellung zur modernen Welt, obwohl sie sie selbstverständlich benutzen. Aber auch das ist wohl eine Minderheit.
Es fällt natürlich auch auf, dass die Muslime, die strenggläubigen Muslime, ein ganz anderes Frauenbild haben als wir hier, zum Beispiel in der Schweiz, aber auch im restlichen Europa. Wie wirkt sich das aus, auch auf die Gesellschaft, wenn die Frauen so erzogen werden?
Da bin ich erstaunt über die Feministinnen. Die Feministinnen haben ja während 4 Jahre sehr vehement für die Befreiung der Frau, für die Gleichberechtigung und mancherorts sogar für eine leichte Privilegierung der Frauen gekämpft. Und jetzt nehmen sie es einfach hin, wenn die Frauen im Islam so in gewisser Weise herabgesetzt werden. Und ich glaube, da spielt ihnen ihr marxistisches Geschichtsbild einen Streich. Die Feministinnen sahen die Frauen als Unterdrückte, die man befreien muss. Und jetzt sehen sie den ganzen Islam oder die Muslime als Unterdrückte und kämpfen nicht für die Freiheit der muslimischen Frauen. Das finde ich sehr komisch, fühle mich aber da als Mann nicht so direkt zuständig.
Sehen Sie, dass sich die christliche Gemeinschaft aufgrund der Einwanderung von Muslimen und auch der Problematiken, die sich daraus ergeben, wieder stärker auf die christlichen Werte besinnt?
Das würde ich hoffen, aber ich kann es nicht beobachten. Also wir haben weiterhin Kirchenaustritte. Das hängt auch damit zusammen, dass die Kirchen oft im Zusammenhang mit der Migrationsfrage versagt haben und vor allem auch der Mainstream-Presse gefallen wollten. Ich kann mich erinnern, als die Abstimmung war über das Minarettverbot, da war ich ungefähr der Einzige, der es in einem Interview mit dem Kirchenboten gewagt hat, für diese Initiative einzutreten. Ich habe sonst nirgends ähnliche Stimmen gehört aus der Pfarrerschaft. Ich vermute, dass eine Rückbesinnung auf das Christentum vielleicht eher außerhalb der offiziellen Kirchen stattfindet, in den Freikirchen oder auch in Gesprächsgruppen, von denen man gar nicht viel wahrnimmt, aber die sich besinnen auf die christliche Denkweise und vor allem auch natürlich auf den Glauben und das christliche Menschenbild. Das sind ja alles Strukturen und Wertvorstellungen, die uns geprägt haben in der Schweiz und überhaupt in Europa. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine Rückbesinnung gibt, aber sie ist nicht so sehr sichtbar.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Die Landeskirchen verlieren nach wie vor Mitglieder. Junge Menschen gehen auch nicht mehr in die Kirchen oder praktisch nicht mehr, fast nicht mehr in die Kirchen. Sehen Sie das aber auch als eine Entwicklung, also so quasi ein Zeichen der Zeit, dass die jungen Menschen heute auf eine andere Art von Gottesdienst ansprechen und eben diese großen in der Zwischenzeit Freikirchen besuchen? Wir kennen ja diese großen Freikirchen in den USA, aber es gibt auch starke Bewegungen in der Schweiz und diese Gottesdienste unterscheiden sich sehr stark von denen, die wir halt eben kennen aus den Kirchen. Da gibt es viel Gesang, Tanz und Show. Kann das nicht auch eine Art Gegenbewegung sein?
Doch, sehr wohl. Ich denke, dass zum Beispiel das ICF, ich weiß nicht, wie groß das heute ist, aber das kommt aus Chicago. Und ich habe auch schon einen solchen Gottesdienst verfolgt und festgestellt, es ist theologisch etwas oberflächlich vielleicht. Und wie Sie eben gesagt haben, ist der Show-Effekt ein wichtiger Teil davon. Ich würde das aber nicht verurteilen. Also die Theologie, mit der ich studiert habe und sozusagen aufgewachsen bin, war auch zum Teil sehr akademisch und etwas abstrakt. Und wenn die Botschaft wieder heruntergebrochen wird auf ein verständliches Maß oder auf ein verständliches Niveau mit gewissen Kompromissen, würde ich das also nicht ablehnen. Ich glaube tatsächlich, dass der christliche Glaube mit dem Bekenntnis beginnt und nicht mit der Kenntnis.
Und auch natürlich mit dem Empfang der christlichen Sakramente, zum Beispiel der Taufe. Ist das heute noch üblich, dass man das macht?
Ja, also ich habe als Pfarrer viele Kinder getauft, es ist aber nicht mehr im gleichen Maß üblich. Einmal hatte ich in meiner Gemeinde in Schwärzenbach, Kanton Zürich, hatte ich einmal in einem Jahr 35 Taufen, das waren ungefähr 3 pro Monat. Also diese Zahl gibt es bei einer Gemeinde mit 1700 Gemeindegliedern wahrscheinlich nicht mehr, aber es gibt selbstverständlich noch Taufen und es gibt auch noch Konfirmationen, aber die Zahlen schrumpfen. Auch bei den Katholiken ist mir das aufgefallen, als ich die Fotos sah der Erstkommunion, die Zahlen schrumpfen und die Leute verzichten zunehmend auf diese Bräuche, was ich sehr schade finde.
Finden diese Bräuche nicht auch in Freikirchen statt? Kann das dort überhaupt stattfinden?
Ja, sie haben zum Teil ein anderes Verständnis der Taufe und der Konfirmation. Also sie ziehen es vor, die Taufe zu vollziehen, wenn der Täufling sich selber entscheidet. Oder vielleicht fällt dann die Taufe gleich mit der Konfirmation, also mit der Konfirmatio, der Bestätigung, zusammen. Oder eben die Erwachsenentaufe, die braucht dann keine Konfirmation, das ist klar. Also es gibt ein etwas anderes Profil der religiösen Erziehung und der Sakramente auch, also zumindest der Taufe.
Das ist aber auch eine gute Richtung, wenn man die Menschen auf eine, die jungen Menschen vor allem, auf eine andere Art und Weise an den Glauben heranführen möchte, jetzt eben mit diesen großen Veranstaltungen oder anders geführten christlichen Gottesdienste, um sie wieder halt an den Glauben anzubinden.
Ja, das finde ich absolut auch. Und ich vermute auch, dass wenn die Mitgliederzahlen der offiziellen öffentlich-rechtlichen Landeskirchen weiter schrumpfen, dass dann auch der Geldfluss irgendwann versiegt. Das heißt, wir haben in manchen Kantonen immer noch Kirchensteuern für juristische Personen. Also speziell im Kanton Zürich macht das ziemlich viel aus. Die offiziellen Kirchen haben also ziemlich viel Geld und wenn das einmal schrumpft oder ganz wegfällt, dann wird es sehr schwierig für sie. Man sieht das auch in den Kantonen, wo Kirche und Staat getrennt sind.
Kommen wir zurück zur Einwanderung aus anderen Religionen, die hier praktiziert werden. Wie viel davon ist gesund und trägt zu einer vielfältigen Schweiz bei und wo liegt aus Ihrer Sicht die Grenze?
Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Frage des Maßes. Also das öffentliche Leben ist ja weitgehend säkular. Und ich glaube, das sollte so bleiben. Und wenn nun Ansprüche entstehen in Bezug auf die Schulverpflegung oder eben, was wir bereits erwähnt haben, Friedhöfe seitens der Muslime, so halte ich das für abwegig. Ich meine, dass in einer säkularen Gesellschaft verschiedene Glaubensformen und Religionen Platz haben müssen und einander leben lassen. Einen Absolutheitsanspruch darf es nicht geben, der hat einfach keinen Platz in einer modernen Gesellschaft, wo man dem Individuum die Freiheit einräumen möchte, auch die Glaubensfreiheit.
Gibt es denn auch von der Anzahl, zum Beispiel jetzt von Muslimen in der Schweiz für Sie, eine Grenze, wo man sagen würde, jetzt wird es zu viel?
Ich könnte keine Grenze nennen und ich weiß auch nicht genau, wie viel nach dem heutigen Stand in der Schweiz leben. Es gibt auch viele säkularisierte Muslime. Was ich schon finde, ist, dass die Einwanderung ein Übermaß erreicht hat in den letzten 20 Jahren und vor allem in den letzten 20 bis 25 Jahren. Und da müssen wir schauen, dass die Schweiz an dieser Maßlosigkeit nicht zu viel Schaden leidet. Aber der Schaden ist teilweise schon da.
Ist es maßvoll, wenn zum Beispiel, wie ich eingangs des Gesprächs erwähnt habe, in St. Gallen eine riesige Moschee mitten in der Stadt gebaut wird? Soll das so sein?
Ich vermute, dass auch dahinter die Absicht steckt, einer gewissen Demonstration, Präsenzdemonstration. Und wenn ich von diesem Projekt höre, dann bin ich froh, dass wir das Minarettverbot haben. Denn sonst würde diese Demonstration noch weiter zugespitzt durch 4 Minarette möglicherweise oder ziemlich sicher. Und ich weiß nicht, wie das Baurecht aussieht im Kanton St. Gallen. Aber wenn das Projekt nach dem Baurecht zulässig ist, dann wird man das nicht verbieten können. Aber es ist eine Demonstration.
Was möchten Sie zum Schluss den Hörern der Schweizer Stunde zu diesem Thema an Gedanken mitgeben?
Ich plädiere dafür, dass wir die Entwicklungen, in denen wir uns befinden, darauf überprüfen, ob sie maßvoll sind. Und das bezieht sich natürlich keineswegs nur auf die Muslime, sondern auf die Einwanderer zum Beispiel allgemein, auch auf das Wachstum. Wir glauben alle an das Wachstum und dass wir glücklicher sind bei höherem Wohlstand. Das stimmt nicht. Es gibt ja Untersuchungen, welche zeigen, dass zum Beispiel die Amish People in Amerika, die ungefähr gleich leben wie im 18. Jahrhundert oder ziemlich genauso, aus religiösen Gründen und einen sehr einfachen Wohlstand haben mit sehr geringen oder überhaupt keinen technischen Hilfsmitteln, dass die in ihrem Glück nicht tiefer stehen als die reichsten Amerikaner. Also wir meinen immer, wir müssten noch mehr haben und damit hängt auch die Einwanderung zusammen. Sie soll ja unser Wachstum fördern und das ist ohnehin ein Irrtum, denn der Wohlstand pro Kopf sinkt. Also ich glaube, wir müssen die Grenzen des Menschlichen wieder entdecken und uns mit dem zufrieden geben, was wir haben und was wir sind.
Zu der Maßlosigkeit haben Sie kürzlich auch in einem Artikel die Nachhaltigkeitsinitiative Keine 10 Millionen Schweiz unterstützt, über die die Schweizer am 14. Juni abstimmen. Warum ist das aus Ihrer Sicht die richtige Antwort?
Also die Initiative ist eigentlich ein Notbehelf mit zeitlich beschränkter Geltung und sie ist deshalb notwendig, weil wir in den letzten Jahren eine Einwanderung hatten ungefähr der Stadt St. Gallen pro Jahr und ungefähr 2000 Quadratmeter Boden versiegeln pro Stunde, davon 1600 Quadratmeter für Einwanderer. Das ist ein absolutes Übermaß und da braucht es irgendeine Bremse, ähnlich wie die Schuldenbremse bei den Bundesfinanzen. Also es ist ein Notbehelf, die Initiative, aber sie ist meines Erachtens notwendig, damit der Bundesrat und das Parlament gezwungen sind, sich darüber Gedanken zu machen.
Der evangelisch-reformierte Pfarrer im Ruhestand und Publizist Peter Ruch für die Kontrafunk Schweizer Stunde. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Ruch.
Ich danke Ihnen ebenfalls.
Willkommen zurück zur Schweizer Stunde beim Kontrafunk. Künstliche Intelligenz verändert den Journalismus grundlegend. Texte können automatisch erstellt, Bilder künstlich erzeugt und Stimmen imitiert werden. Für Redaktionen eröffnet das neue Möglichkeiten, für das Publikum wirft es aber auch neue Fragen auf. Wie erkennt man, ob ein Beitrag von Menschen geschrieben wurde? Wann muss der Einsatz von KI offengelegt werden und wer trägt die Verantwortung, wenn eine Maschine Fehler macht? Die Schweizer Medienbranche hat nun einen gemeinsamen KI-Kodex vorgestellt. Doch wie praxistauglich sind solche Regeln und reichen freiwillige Selbstverpflichtungen aus? Darüber spreche ich jetzt mit dem Softwareentwickler und IT-Sicherheitsexperten Volker Birk. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit digitalen Technologien, Datenschutz und den gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung. Ich grüße Sie, Herr Birk.
Guten Tag.
Herr Birk, die Schweizer Medienbranche hat einen KI-Kodex vorgestellt. Was sind die wichtigsten Punkte daran?
Die Schweizer Medienbranche scheint jetzt voll, ähnlich wie die EU, Richtung politischer Kontrolle des Gesagten zu gehen und hat die entsprechenden Schlüsselworte auch in ihrem KI-Kodex verankert, was ich sehr überflüssig eigentlich finde, weil in einem KI-Kodex sollte es ja primär darum gehen, was die KI jetzt ändert und nicht, was man sonst noch so alles machen will. Aber wenn ich mir die wichtigen Punkte anschaue, dann sticht da schon heraus, die Manipulation, also die Desinformation und die Falschinformation, die werden hier unterschieden. Desinformation und Falschinformation scheint ja zunächst dasselbe, aber es geht darum, dass nicht ein vom führenden Narrativ abweichende Idee, eine solche Idee soll nicht Verbreitung finden, das sei Desinformation und falsche Information sei, wenn die Information falsch ist, die verbreitet wird. Also man will nicht nur gegen Falsches vorgehen, sondern auch gegen Unerwünschtes. Das finde ich zum Beispiel sehr herausragend. Es ist ein bisschen auch Positives drin. Zum Beispiel möchte man personenbezogene Daten schützen. Das freut mich natürlich als Datenschützer. Es ist ein bisschen schade, dass der Punkt so kurz ist und man sagt nicht, wie genau. Also verweist man aufs Gesetz und hält sich ansonsten raus aus dem Thema, finde ich sehr schade, würde ich bei dem Thema KI extrem wichtig finden. Da gibt es sehr viel darüber zu sagen, wie schwierig das ist, wenn man KI einsetzt und Datenschutz machen will. Das geht gar nicht sehr gut zusammen. Dann haben Sie eine Kennzeichnungspflicht, da sind Sie ein bisschen ausführlicher. Das ist gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Ja, warum nicht? Wenn KI drin ist, will ich vielleicht auch als Konsument wissen, dass welche drin ist. Und dann definieren Sie noch eine Ombudsstelle und im Großen und Ganzen war es das. Also neben einer langen Präambel und dem Geltungsbereich und dass Sie Ihre Anwender schulen wollen, das sind ja alles schöne Sachen, aber das ist jetzt nichts, was ich herausragend finde. Das sind eher diese anderen Dinge.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann auferlegt sich die Schweizer Medienbranche selber einen Kodex, der verhindern soll, dass sie Falschnachrichten, also Fake News, verbreiten. Wie soll denn das kontrolliert werden?
Da kommen wir eben in den ersten schwierigen Bereich. Genau, fangen wir mal mit den Falschnachrichten an. Wie gesagt, sie will nicht nur verhindern, dass Falschnachrichten verbreitet werden, sondern sie will auch verhindern, dass richtige Nachrichten verbreitet werden, die aber die Menschen in eine Richtung denken lassen, wo man nicht will, dass sie denken. Also beides. Aber wir können ja mal mit den Falschnachrichten anfangen. Da kommen wir zum ersten Problem. Wer definiert, was falsch und richtig ist? Und wie wir ja wissen, gibt es da in der Presse ein großes Problem. Es gibt ja die sogenannten privilegierten Nachrichtenquellen. Also das sind die Nachrichtenagenturen. Was die sagen, das überprüfen Journalisten, die nach dieser Standardvorgehensweise arbeiten, gar nicht, sondern das wird unkontrolliert als wahr vorausgesetzt, da kann man jeden Quatsch drüber verbreiten. Und das soll auch hier wieder sein, also darauf geht man gar nicht ab, sondern jetzt geht man darauf ab, wenn jetzt die KI irgendwie Falschnachrichten produziert oder jemand mit KI Falschnachrichten produziert, dann will man das verhindern. Wie man das machen will, das steht nirgends. Also will man ein Ministerium für Wahrheit gründen, wie es in der Literatur vorkommt? Oder wen will man eigentlich fragen? Das lässt man wie immer weg. Und ich habe da so einen Verdacht, das läuft dann auch wie immer.
Es wird ja diese KI längst eingesetzt in Redaktionen. Wo passiert denn das heute schon ganz konkret? Eher sichtbar im fertigen Beitrag oder eher unsichtbar im Hintergrund?
Also überall. Also im Hintergrund ist sehr wichtig. Ich zweifle daran noch, dass zum Beispiel noch viele Leute eine Audioaufnahme transkribieren. Das lässt man die KI machen, also den Text aufschreiben, der eigentlich gesprochen wurde. Das kann die KI sehr gut. Wenn sie ein paar Fehler macht, liest man den nochmal durch, macht die paar Fehler raus und das ist viel weniger Arbeit, wie es ohne zu machen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache. Also da sind wir im harmlosen Bereich oder etwas anderes. Ich habe einen Text erstellt, gleich ob ich den transkribiert habe, weil er eigentlich eingesprochen wurde, oder ich habe den selber geschrieben und ich will den in eine andere Sprache übersetzen. Und da sind eben KI-Tools super. Und jetzt im Journalismus hat man nicht Übersetzungsprobleme oft wie in der Literatur, wo man sich ganz andere Dinge überlegen muss, sondern es ist eher so Tagesgeschäft. Und auch dafür ist die KI im Hintergrund und sie ist sehr, sehr gut. Also würde ich auch sagen, kann mir nicht vorstellen, dass es noch viele Redaktionen gibt, die das anders machen, weil warum? Das würde keinen Sinn ergeben. Wenn wir in den Vordergrund gehen, dann kann die KI ja noch etwas sehr gut. Die kann nämlich lange, große Texte sehr gut zusammenfassen. Also das ist sicher etwas, was man in der Recherche als Journalist auch brauchen kann. Und da ist es aber sehr gefährlich, weil die KI ja die Eigenschaft hat, dass sie alle Fragen beantwortet, als wüsste sie es. Also wir kommen in dem Bereich, wenn die Antwort in dem Text zu finden ist, dann liefert die KI oft eine richtige Antwort. Und wenn die Antwort eigentlich in den Texten gar nicht vorkommt auf die Frage, die ich stelle, dann liefert die KI trotzdem eine scheinbar plausible Antwort. Also das ist schon gefährlich und richtig gefährlich wird es, wenn man die Artikel von der KI schreiben lässt. Also ich glaube, dass das weniger wichtig ist, wie viele Menschen denken, weil böse gesagt sind viele Zeitungen heute der Printout der Agenturmeldungen von gestern. Also inzwischen ist es ja seit 10, 15 Jahren so. Zum Beispiel die dpa, die Deutsche Presseagentur, hat eine Tochter. Und diese Tochterfirma, die produziert eine Software, das ist ein InDesign-Plugin, also für die Software, mit der man Satz macht für Zeitungen. Und da kann man sich die Zeitung von morgen komplett vorschlagen lassen, inklusive Layout. Und das macht die Software. Und die ist schon zu 80% gefüllt. Und dann kann man die paar Werbeeinzeigen und die paar eigenen Texte noch einfüllen. Dasselbe gibt es auch fürs Internet, für Webseiten. Also wenn man den Eindruck hat, alle Zeitungen schreiben ja im Wesentlichen dasselbe. Der Eindruck trügt nicht, sondern technisch gesehen ist das so. Die nehmen alle die Agenturmeldungen und geben sie wieder. Und das hat ja schon dafür gesorgt, dass es einen sehr hohen Grad gibt von Automatisierung und die KI kann da gar nicht mehr helfen. Also die KI kann jetzt ja nur noch in den wenigen Artikeln helfen, die in solchen Presseerzeugnissen wie Spiegel Online oder Zeit oder wie sie alle heißen, da können sie jede nehmen, das machen alle Großen. Oder hier in der Schweiz der Tagi oder was weiß ich. Also die machen das alle. Und was kann jetzt die KI noch liefern? Ja, die paar Artikel, die es überhaupt noch gibt. Und das sind nicht mehr viele. Und um die zu schreiben, braucht man ja schon die zugrunde liegenden Texte. Also ob man sich da so viel spart, klar, die Redaktionen sind schon zusammengelegt. Wir haben eine Medienkonzentration. Die großen Verlage haben schon alle Zeitungen aufgekauft und die drucken jetzt schon alles dasselbe. Also kann man noch ein bisschen die Lokalnachrichten per KI generieren lassen. Ich weiß nicht, ob das so viel bringen wird, aber wir werden es sehen.
Der Kodex verlangt ja mehr Transparenz, wie Sie gesagt haben. Was müsste denn ein Medienhaus dem Publikum aus Ihrer Sicht offenlegen? Oder aus Sicht des Kodex?
Ja, das sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge, weil ich diesen Kodex eigentlich nicht anschließen kann. Also erstmal zum Positiven, ich finde es gut, dass die Medienbranche versucht, sich einen Kodex zu geben, also dass sie nicht ganz in der Luft arbeiten will, sondern dass sich überlegt, was wäre denn journalistisch sorgfältig. Das ist eine gute Sache und das sollte man auch fördern und nicht nur negativ kritisieren. Aber das, was da jetzt rausgekommen ist, ja, die Anwender müssen verstehen, wie man ein KI-System anwendet, steht da drin. Also gut, okay. Aber wie gesagt, da stehen diese ganzen seltsamen Dinge drin, wie zum Beispiel Falschinformationen, wo man schon wissen muss, wie erkennt man das überhaupt? Was ist denn die Wahrheit? Und haben wir nicht einen politischen Diskurs, weil gar niemand weiß, was wirklich wahr und was falsch ist? Oder noch schlimmer, man will Manipulationen mit wahren Informationen verhindern. Und da muss ich dann schon sagen, Leute, was macht ihr hier? Also wahre Informationen will ich wissen, auch wenn sie eurem Narrativ widersprechen, als Leser oder als Zuschauer oder als Hörer hier im Radio. Da will ich das wissen und will selber entscheiden, wie ich damit umgehe. Also das ist auch ein bisschen überzogen. Gut finde ich die Kennzeichnungspflicht. Also da kommen wir zusammen, aber im Großen und Ganzen ist auch da nicht so viel in dem Papier. Also das kann sich jeder runterladen. Es sind zwei DIN A4-Seiten in groß gedruckt.
Was muss jetzt gemäß diesem Kodex klar gekennzeichnet werden? Reicht ein Hinweis wie, dieser Beitrag wurde mit Hilfe von KI erstellt, oder müsste genauer erklärt werden, wofür KI eingesetzt wurde?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das steht hier gar nicht. Wie gesagt, das sind zwei Seiten, ich habe die durchgelesen. Ich finde solche Antworten nicht, wie das genau zu kennzeichnen ist. Da steht, dass man KI-generierte akustische oder visuelle Inhalte zum Beispiel, die jemanden oder etwas fälschlicherweise als echt erscheinen lassen, kennzeichnen muss. Das finde ich gut. Da geht so Richtung Deepfakes ein bisschen. Schreiben Sie auch, wenn man jetzt wirklich ein Bild erzeugt und jemand könnte denken, das sei echt, und man macht es eigentlich nur zur Illustration eines Textes, wenn man zum Beispiel davor warnen will, diese Person könnte Folgendes machen in Zukunft, aber sie hat es noch gar nicht gemacht und jetzt erzeugt man ein Bild, um das zu illustrieren, das wird ja gemacht, dann finde ich es gut, wenn man es kennzeichnet. Und da steht drin, man muss es kennzeichnen, aber wie man es genau kennzeichnet, dass es auch auffällt und dass die Leute es auch mitkriegen, das steht leider nicht.
Es gibt ja technische Erkennungssysteme gegen Deepfakes, also gegen gefälschte Bilder. Sind denn diese Systeme zuverlässig?
Leider nein, das geht prinzipiell nicht. Es ist ein bisschen Katz und Maus. Die Leute, die Deepfakes herstellen, die geben sich momentan sehr wenig Mühe, eine Erkennung zu unterbinden, weil das Thema ist sehr neu. Es gibt noch nicht so viel Erkennungssoftware und so weiter. Technisch gesehen ist es aber so, wenn die Erkennungssoftware Verbreitung findet, dann ist es natürlich sehr einfach, Deepfakes so abzuändern, bis die Software sie nicht mehr erkennt, indem man sich die Software selber besorgt. Guckt, wie die arbeitet und an welchen technischen Merkmalen die das erkennt, und dann verändert man eben genau die technischen Merkmale im Bild. Da erwarte ich ein ähnliches Wettrennen zwischen denen, die fälschen, und denen, die Software zum Erkennen machen, wie wir es bei den digitalen Wasserzeichen zum Beispiel für solche Medien sehen.
Wie gut sind denn diese KI-generierten Bilder, Videos und Stimmen heute überhaupt? Kann man die gut erkennen jetzt zum heutigen Zeitpunkt? Sieht man das sofort? Woran sieht man das?
Die letzte Frage ist eine philosophische und die finde ich sehr interessant. Also ich bilde mir ein, wenn ich ins Internet gehe und ich schaue durch die Bilder durch, und sehr viele sind ja heute schon KI-generiert, man sieht es in aller Regel sofort. Nur woran man es sieht, das ist eine gute Frage. Ich sage immer, die Bilder sind leer. Wenn ich ein Bild habe, was von einem Künstler gemalt ist, oder ein Foto habe, dann macht es auf mich einen anderen Eindruck. Es berührt mich emotional anders, als wenn ich ein KI-Bild anschaue. Das ist in aller Regel, berührt es mich nicht. Das ist leer. Und das finde ich einen sehr interessanten Effekt. Und ich glaube, da sollte die Forschung reingehen. Da ist sehr viel zu holen, was eigentlich Intelligenz überhaupt ausmacht. Ich glaube, wir haben es noch nicht getroffen. Es ist ja tatsächlich so, wir haben auch einen Effekt, Leute faken Zeug. Und das haben wir ja nicht erst seit der KI. Also Bilder werden gefälscht, wenn es politisch gewünscht ist. Und wird auch schon immer politisch eingesetzt. Und ich glaube, das geht jetzt weiter. Also man darf sich auf ein Bild nicht verlassen, journalistisch alleine, weil ein Bild immer schon durch die Auswahl, also man muss ja das Motiv auswählen, man wählt ja einen Ausschnitt, das geht nicht anders. Ich kann ja nicht jedes Bild quasi in einer 360-Grad-Abwicklung aufnehmen, sondern ich habe ein Objektiv, ich zoome rein oder ich wähle einen Bildausschnitt, ich wähle eine Distanz, eine Entfernung und so weiter zum Motiv. Ich wähle diesen Teil des Motivs aus, der interessiert mich, den Rest schneide ich weg und so weiter. Alleine das ändert ja schon sehr stark, was Bilder aussagen. Und das geht nicht anders. Und das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen verschärft, indem die Bilder frei erfunden werden können. Aber wir sind im Photoshop-Zeitalter vor der KI gewesen. Da ging das auch schon. Da war es ein bisschen mehr Arbeit. Das ist jetzt halt, wie soll ich sagen, braucht mehr Rechenzeit, aber weniger menschliche Arbeit. Das hat sich geändert.
Es geht aber nicht nur um Bilder, sondern auch um Originaltöne. Jetzt zum Beispiel beim Radio, das kann man in der Zwischenzeit ja mit KI auch sehr gut faken. Gibt es da auch solche Merkmale? Wie erkennt man das?
Ja, da finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger. Also ich bin ja Teil des Projekts, wir produzieren Filme. Und Übersetzungsspuren machen wir schon teilweise mit der KI. Also die Sprecherin, die das dann spricht zum Beispiel, die ist nicht in allen Fällen mehr echt. Und das hört sich gut an. Also es scheint einfacher zu sein für akustische Inhalte, ohne dass man gleich drüber stolpert. Zum Schluss hört man es trotzdem ein bisschen, aber da die Texte ja nicht von der KI kommen, wobei die Übersetzung auch schon häufig von der KI kommt, ist aber manuell überarbeitet, hört sich relativ natürlich an. Also da hat man ja Einfluss, wo man KI nimmt und wo nicht, damit das nicht leer klingt. Und da zum Beispiel, finde ich, funktioniert das schon verdammt gut. Also einfach einen Text einzusprechen, der gut gemacht ist, da würde ich sagen, ist tatsächlich so, der Beruf der Sprecherin oder des Sprechers, der ist gefährdet.
Das ist bedrohlich für unsere Branche, würde ich sagen. Gilt das auch für Moderatoren, also Sprecherinnen und Sprecher, die einen vorgegebenen Text lesen? Das ist die eine Sache, aber Moderatoren, die zum Beispiel während einem Interview mitdenken und entsprechend Anschlussfragen stellen etc., ist das da auch schon soweit?
Ich glaube, das ist momentan nicht einmal in Gefahr, weil die KI nie denkt. Die hat ja auch kaum Gedächtnis. Wenn ich nichts bezahle, hat sie 10 Sekunden. Wenn ich viel Geld bezahle, hat sie 2 Minuten Gedächtnis. Also das würde nicht funktionieren, schon deshalb. Aber da sie überhaupt nicht mitdenkt, stellt sich auch die Frage nicht. Also mir ging es in diesem Beispiel rein um das Einsprechen fix und fertiger Texte, die auch schon in Spreche geschrieben sind und nicht in Schreibe. Also die in diesen Duktus gehalten sind, wie man normalerweise spricht und nicht, wie man schreibt. Und dann funktioniert das gut und alles andere funktioniert bisher nicht gut. Und ich glaube auch, mitdenken wird es nicht geben.
Das beruhigt mich als Radiomoderatorin. Kommen wir nochmal zu diesem Kodex zurück, auch wenn der ja aus Ihrer Sicht nicht wahnsinnig viel hergibt. Er will ja eine Selbstverpflichtung der Branche. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, das werden wir sehen. Also Sie richten eine neue Ombudsstelle ein. Warum Sie nicht die herkömmliche Presseombudsstelle und das System, wie es ist, nehmen, habe ich noch nicht verstanden. Aber es soll eine KI-Ombudsstelle geben. Schweiz-typisch, das ist jetzt wieder positiv. Da lohnt es sich zu beschweren bei der Ombudsstelle, übrigens auch bei der Presseombudsstelle, habe ich schon mal gemacht, habe Recht bekommen. Das ist nicht reiner Fake bisher und deshalb will ich auch noch nicht unterstellen, dass die KI-Ombudsstelle dann irgendwie fake sein soll. Also das ist anders als beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, wo das gesamte Prüfsystem ein Totalversager ist, sondern hier in der Schweiz funktioniert das für die Medien bisher. Aber ich finde, dieses Presseethos, dieser KI-Kodex der Schweizer Medienbranche, den finde ich nicht harmlos. Also ich muss es nochmal sagen, der ist größtenteils, also das hätten sie auch auf eine Seite gekriegt, wenn sie das Geplapper weggelassen hätten. Und deshalb steht nicht so viel drin, aber es stehen ein paar brandgefährliche Dinge schon auch drin.
Also dass man eben Fake News, Falschnachrichten identifizieren will, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist das eine. Wie gesagt, das ist schwer zu verstehen, wenn man die Terminologie, die Begrifflichkeit, mit der hier gearbeitet wird, also da stellen sich mir die Nackenhaare aus, weil ich die natürlich von anderer Stelle kenne, wenn man die nicht gewohnt ist, es soll sowohl Desinformation als auch Falschinformation bekämpft werden. Und das klingt schon, als sei es dasselbe, aber das ist es nicht. Nochmal, man will hier bekämpfen, dass wahre Nachrichten Verbreitung finden.
Wer detektiert das?
Ja, also die Frage müssen Sie stellen bei dem anderen. Also es sind 2 verschiedene Dinge. Das eine ist, man will verhindern, dass falsche Nachrichten Verbreitung finden. Da kann man noch sagen, toll, das wollen wir alle, deshalb machen wir Journalismus. Wir wollen alle, dass die Wahrheit verbreitet wird und nicht die Lüge und nicht etwas Falsches, möglichst keine Irrtümer. Aber das ist ja sehr, sehr schwierig. Und wie wollt ihr das so einfach machen? Nochmal, das ist die eine Seite, die sie verhindern wollen. Aber sie wollen auch dediziert verhindern, dass obwohl etwas stimmt, soll es trotzdem nicht Verbreitung finden, wenn es dem Narrativ widerspricht. Und das ist genau in dieser verklausulierten Sprache gehalten, wie sie auch die EU verhindert, dass also nicht ein Handy hat join, das ist nicht zweimal dasselbe, wenn sie schreiben, wir wollen Desinformation verhindern und wir wollen Falschinformation verhindern, sondern es wird hier klar unterschieden zwischen Desinformation, das sei die Absicht der Beeinflussung und Manipulation, und wir wollen Falschinformation verhindern, das ist ohne diese Absicht. Dann kann man sich sagen, okay, aber beides ist falsch, oder? Und tatsächlich ist es nicht so, Desinformation ist so definiert von diesen Leuten, die sich diese Terminologie ausgedacht haben, als da wird manipuliert, indem eine Wahrheit ausgesprochen wird, aber in einen unerwünschten Kontext gestellt wird und somit die Leute missgeleitet werden. Und da kommen wir in einen höllengefährlichen Bereich, weil da kann man jetzt ja sagen, zum Beispiel, ich bin Anarchist, stehe politisch links, mir gefällt das, ich finde Umweltschutz wichtig. Jetzt sagt jemand, aber aus industriepolitischen Gründen ist es schon wichtig, dass wir das machen. Und dann sage ich, das ist Desinformation, weil es ist manipulativ. Das geht in einen völlig falschen Kontext. Wir reden ja über Umweltschutz. Und tatsächlich habe ich aber nur meine politische Meinung vertreten und die andere politische Meinung, die ja auch einen guten Grund hat, Wirtschaft ist ja nicht unerheblich, das ist auch wichtig und geht in der Demokratie gerade um den Ausgleich der verschiedenen Sichtweisen. Und jetzt auf einmal eine Sichtweise ist wichtig und die andere ist manipulativ. Oder umgekehrt. Und je nachdem, wer das entscheidet. Und das finde ich höllengefährlich. Und das hat auch mit KI nichts mehr zu tun. Es steht ja aber in einem Papier, KI-Kodex der Schweizer Medienbranche, steht so etwas drin. Also es wird auch nicht ausgeführt, wahrscheinlich, dass man nicht gleich drüber stolpert. Ich bin drüber gestolpert, weil da eben sowohl Desinformation wie auch Falschinformation drinsteht. Und da muss man höllen aufpassen. Also da hat man die Wahrheitsfrage erstmal. Was ist eigentlich die Wahrheit? Ist gar nicht so einfach. Und dann hat man noch on top die Manipulation. Und da muss ich sagen, wenn Sie es aus der Sichtweise der politischen Gegner betrachten, ist jede politische Aussage manipulativ. Zwingend. Sie wollen ja die Wähler von etwas überzeugen, wenn sie Politikerin oder Politiker sind. Das ist ja ihre Aufgabe. Die anderen machen das ja auch. Die machen das nur aus ihrer Sichtweise. Und deshalb, die Politik besteht ja, wenn man es böse sagt, nur aus Manipulation oder wenn man es freundlich sagt, weil man den demokratischen Prozess ja will. Sie besteht ja nur aus dem Versuch, von etwas zu überzeugen. Also, was hat das in diesem KI-Kodex verloren?
Wenn ich das richtig verstanden habe, das Wahrheitsministerium, das Sie vorhin im Gespräch mal angesprochen haben, das muss ja irgendwer beurteilen, ob jetzt das Falschinformationen sind oder nicht, ob die der Wahrheit entsprechen oder nicht. Wäre das denn diese Ombudsstelle, die man da schaffen will, die dann entscheidet, ja, sowas darf man berichten und sowas nicht?
Ich fürchte nein. Das wäre ja noch nicht ganz so schlecht, aber das ist auch im gewöhnlichen Presserecht nicht so. Sondern es gibt, wie gesagt, in den Mainstream-Medien gibt es dieses Konzept der sogenannten privilegierten Quelle. Und das ist die Regierung, Behörden, offizielle Stellen und das sind die Nachrichtenagenturen. Also wenn die etwas sagen, muss man es nicht mehr prüfen, es wird ungeprüft kolportiert. Und das ist guter Journalismus, meinen die Journalisten, die sich selber als Qualitätsmedien wähnen. Und ich sage, das ist schon ein Riesenproblem. Weil die Regierung auch nur Leute mit Interessen und die wollen natürlich ihre Interessen fördern und die wollen den Leuten natürlich das erzählen, damit sie das machen, was sie wollen. Das ist auch nicht falsch, das stelle ich gar nicht in Frage, sondern was ich in Frage stelle, warum ist das eine privilegierte Quelle? Das muss man genauso prüfen, wenn eine Regierung etwas sagt oder eine Regierungsbehörde oder wenn eine Nachrichtenagentur etwas kolportiert. Also so gut sind deren Prüfungen nicht, dass da keine Fake News dabei sind. Die haben immerhin praktisch jede Kriegslüge der letzten 60 Jahre kolportiert, unreflektiert, alle großen Nachrichtenagenturen, also die Brutkastenlüge und der Tonkin-Zwischenfall und wie sie alle heißen, die ganzen Kriegslügen, mit denen Kriege gestartet wurden, die wurden alle mal über eine Nachrichtenagentur als nicht zu prüfende Wahrheit verbreitet. Und interessanterweise bildet jetzt dieser KI-Kodex der Schweizer Medienbranche strukturell dasselbe Konzept wieder ab. Also da steht da zum Beispiel gar nicht drin, dass es privilegierte Quellen gibt, wahrscheinlich weil es thematisch nicht passt. Es geht ja um KI, aber wir haben wieder eine Ombudsstelle. Die Ombudsstelle entscheidet wieder hinterher und ich lese nichts darin, über journalistische Sorgfalt. Ich lese etwas über Kennzeichnungspflicht, was gut ist, wie gesagt, also das ist ja nicht schlecht. Aber die Grundgedanken, wo liegt eigentlich unser großes Medienproblem? Weil wir haben ja eins, die sogenannten selbsternannten Qualitätsmedien verlieren massiv an Zuschauern, an Zuhörern und an Lesern und an Vertrauen. Das beobachten wir überall und anscheinend hat sie das jetzt nicht veranlasst, mal drüber nachzudenken, ihr Konzept neu zu machen, sondern innerhalb dieses Konzepts machen die jetzt einen KI-Kodex und referenzieren sogar diesen, Entschuldigung, Quatsch, diese absolute Schnapsidee, ich kann es nicht anders nennen. Wir wissen ja die Wahrheit und die kommt ja von der Nachrichtenagentur oder von der Regierung, klar. Und deshalb wollen wir Manipulationen und Falschinformationen erkennen und aussortieren. Die haben also nichts gelernt jetzt aus den letzten paar Jahren, wo wir alle gesehen haben, wie schlecht das funktioniert, was keine Überraschung ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt.
Nun ist ja dieser Kodex eigentlich nicht verbindlich, aber könnte es sein, dass sich daraus Gesetze entwickeln?
Das weiß ich nicht. Also hier in der Schweiz ist es ja so, auch der Pressekodex ist ja nicht gesetzlich geregelt, sondern nach Schweizer Verständnis ist zum Beispiel auch ein Presseausweis nicht denkbar. Einfach damit der Staat nicht entscheidet, wer ein Journalist ist. Das ist ja zum Beispiel in Deutschland ganz anders. Da ist organisiert, da gibt es nur eine einzige Organisation von Journalisten, die Presseausweise ausstellen darf, und die sind so etwas ähnliches. Die werden gehandelt wie amtliche Dokumente, obwohl sie es nicht sind. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Hier in der Schweiz würde ich das nicht erwarten, weil Ombudsstelle, Selbstverpflichtung und so weiter, das klingt alles nach dem Schweizer System, wie ich es bisher auch aus anderer Stelle kenne. Also da würde ich nicht davon ausgehen, aber das ändert ja nichts in diesem Punkt oder aus dieser Sicht, weil es ändert natürlich schon was, es ist besser, aber es ändert nichts, dass an der Struktur selber, wie man bisher Journalismus macht, leider noch nichts gemacht wird, und das wäre aber dringend mal nötig.
Der Softwareentwickler und IT-Sicherheitsexperte Volker Birk für die Kontrafunk Schweizer Stunde. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Birk.
Sehr gerne, danke Ihnen fürs Berichten.
Das war's für heute von der Schweizer Stunde. Danke, dass Sie dabei waren. Sie hören die Sendung immer montags um 10 Uhr, 15 Uhr und 21 Uhr und dienstags nochmal um 16 Uhr. Ich bin Corinna Zegerli. Auf Wiederhören!